Abchecken und aufgetischt.
Ja, liebe Leute, dann herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Check-in und aufgetischt. Und heute mal wieder mit einer Stammtischfolge, haben sich ja auch ein paar gewünscht, kam sehr gut an. Da sind wir echt froh, dass auch, ja, was funktioniert, was jetzt nicht unserem Grundkonzept entspricht. Also richtig, richtig cool. Und heute haben wir jemanden zu Gast, dessen Stimme ihr wahrscheinlich schon kennt. Munkelt man, stell dich gerne mal vor.
Ja, moin Leute, ich bin der Jan. Ihr habt mich bestimmt schon mal gehört hier. Ich habe die Einspieler besprochen für die Jungs. Und bin 33 Jahre alt, habe Koch- und Hotelfachmann gelernt und bin jetzt mit den Jungs auch auf der Hotelfachschule. Und ja, freue mich, dass die Jungs mich dabei haben wollen und wir einfach ein bisschen quatschen über die Lage in der Gastronomie, über die Ausbildung, über ein paar Anekdoten, die man so erlebt hat.
Ja, alles Mögliche, weil du hast ja auch schon ein paar Jahre in der Gastro auf dem Buckel so, und genau deswegen macht es umso spannender, dass man da einfach mal ein bisschen erfahrt, so wie war es denn, wie war es damals? so alt bist du jetzt auch damals. Wieder nicht. Nee, aber genau, du kannst ja auch erzählen, du hast ja auch einen elterlichen Betrieb zu Hause.
Korrekt.
Ja, deswegen auch schon vorgeschädigt gastronomisch.
Ja. Ja. Wobei man dazu sagen muss, dass meine Eltern da auch Quereinsteiger sind.
Ach krass,
also die haben 2009 erst den Betrieb übernommen. Die haben immer sehr lange drüber geredet, dass sie gerne in die Gastro möchten. Und mein Vater war halt vorher Metzger in einer großen Metzgerei und hat dann quasi die Gunst der Stunde genutzt, dass bei uns im Ort relativ viele gastronomische Betriebe aufgehört haben, die auch schon gute Voraussetzungen eigentlich hatten. Das waren laufende Betriebe, die Leute sind zu alt gewesen, die hatten auch keine Nachkommen. Und dementsprechend mussten sie den Betrieb verkaufen. Und da haben wir uns, glaube ich, 4 Stück waren es insgesamt angeschaut und uns dann für so ein 30-Zimmer oder mittlerweile 28-Zimmer-Haus am Mittelrhein entschieden.
Hat Tradition, hast du mal erzählt, ne?
Ja, sehr viel sogar. Also das Ding ist, das ist die erste Erwähnung von dem Haus. Es nennt sich Goldener Pfropfenzieher. Ist ja auch erstmal kein einfacher Name. Ja, der Golden Corkscrewer. Und das Lustige fängt schon an, das ist, wenn du amerikanische Gäste oder irgendwas aus dem Ausland einfach da hast und erstmal dieses Doppel-PF im Namen hast und sie erstmal lustigerweise versuchen, den Namen auszusprechen. Aber das ist, die erste Erwähnung war 1604 von dem Haus. Also es ist ein Traditionsbetrieb. Es war immer schon ein Gasthaus und unter anderem, wofür das Haus eigentlich am bekanntesten ist, ist die Tatsache, dass Hoffmann von Fallersleben die deutsche Nationalhymne da quasi uraufgeführt hat.
Oha.
Und ja. Uns verbindet halt auch insofern so viel mit dem Haus, dass meine Oma früher schon da war und hat als junges Mädchen, da gibt es noch Schwarz-Weiß-Bilder von, auf einer Schaukel gesessen und hat dann damals auch als junges Mädchen damit bedient. Das ist halt so eine feste Instanz, sage ich jetzt einfach mal, in dem kleinen Ort, wo wir uns befinden, dass du einfach sagst, ja, wo gehen wir heute hin? Und dann heißt es ja, auf Oberwesler Blatt heißt es der Staubezieher. Und dann wird halt was gegessen, was getrunken und es bietet sich halt perfekt an. Ist halt noch sehr ausbaufähig, was das alles angeht. Hatte ich auch mit meinen Eltern jetzt schon oft die Rede drüber, weil wir haben es ist ein Familienbetrieb, wir haben nicht viele Angestellte. Wenn man das jetzt insgesamt mit meinen beiden Eltern zusammen, sind wir zu siebt nur noch. Und es war halt so, bis 2016 waren es halt noch extrem viele Leute eigentlich, die auch in der Gastro dann gearbeitet haben. Und da hat man noch viel, viel mehr Angebote gefahren. Und die sind auch spezifisch dann auf die ganze Geschichte im Haus ausgelegt worden. Also wir haben so Veranstaltungen gemacht, dass mein Onkel, der ist zum Beispiel Opernsänger, der hat da Veranstaltungen gemacht, wo wir dann mit einem Viergang-Menü begleitet haben. Er hat zwischen den Gängen immer gesungen, das alles auf die Dichter und Denker von der Zeit zurückgeführt und hat halt einfach so ein bisschen so Theater dann noch gespielt und das kam sehr gut an bei den Leuten. Und irgendwann hat es dann angefangen, dass die Leute raus sind aus der Gastro. Auch lass das bei 2 Mädels war Schwangerschaft, die kamen danach auch nicht wieder. Die eine ist ins Reisebüro, eine ist ins Autohaus. Und ja, wir sind dann immer weiter so zurückgegangen, was quasi das Angebot angeht. Die Nachfrage ist riesig, also das ist sehr, sehr, sehr gut besucht. Aber man könnte halt viel mehr in die Werbung gehen, auch gerade spezifisch auf die Thematik, dass da so viel Historie drin sitzt.
Ja, da kann man das schon fahren halt, dass man wirklich das auch richtig verkauft, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, vielleicht so eine kleine Ausstellung noch mit reinhaut oder sowas oder halt damit halt echt werbt und sowas. Ist bei euch dann aber die Gäste, sind die wirklich hauptsächlich nur lokal? Naja, oder also jetzt die für die Gaststätte selbst sozusagen?
Also was das Restaurant betrifft, da hast du viele lokale Leute, aber ich sag mal, die ganzen Hotelzimmer, da haben wir bunt gemischt. Also ja. Wir haben ganz viel Holländer, weil wie gesagt, wir sind da direkt am Rhein, an der Lorelei. Wir haben, ja, es ist grob gemischt. Wir haben Engländer, wir haben Holländer, Belgier, Leute aus Luxemburg. Wir sind halt so in einer krassen Wanderregion. Also du kannst ist viel Natur drumherum und
Weinberge.
Genau, Weinregion und haben auch gute Weingüter im Ort und die bieten dann Weinverkostungen und alles an. Mit denen kooperieren wir auch gut, dass wir halt die Arrangements, die wenigen, die wir noch anbieten, sind halt so Geschichten, dass du halt eine Rieslingreise hast, so eine Weinwanderung, wo der Winzer dann selbst dich mit einem Shuttle bei uns im Hotel abholt und nimmt dich mit durch den Weinberg, macht eine Kellerführung, Weinverkostung und sowas. Und das ist ja nicht nur was im Prinzip, was für die Urlauber angeboten wird, sondern das machen auch selbst ganz viele Leute aus dem Ort, weil die natürlich auch die neuen Weine probieren wollen und alles. Ja, klar. Und das ist so von der Stimmung her sehr, sehr familiär gehalten bei uns. Also ich bin da auch öfter dabei, dass ich mit den Gästen irgendwo hingehe und denen dann so kleine Anekdoten zum Ort erzähle. Aufgrund der Tatsache, dass meine beiden Opas und mein Uropa schon aus dem Ort sind, hast du halt ewig viele Geschichten, die ich als Kind dann schon erzählt gekriegt habe. Und wenn du das so weitergibst, so glücklicher kannst du eigentlich Gäste, die von weiter weg kommen, gar nicht machen. Wenn du da was erzählst von deinem Uropa, dass der Trompete am Hafen gespielt hat und hat dann Leute zum Weinfest begrüßt, was zweiwöchig quasi früher noch abgehalten wurde. Also es war nicht wie jetzt, dass wir einmal im Jahr dieses Rhein in Flammen haben, sondern es war alle zwei Wochen an jedem zweiten Samstag quasi auf dem Marktplatz war Weinmarkt. Oha. Und dann hat das Leute gezogen von überall her. Also es war sehr, sehr, sehr bekannt. Und dann hast du halt so deine persönlichen, privaten Storys und wie gesagt, besser geht's nicht, gerade für die Gastronomie. Mir macht das immer Spaß, drüber zu erzählen. Vor allem ist das auch so ein Stück, weil ich kannte meinen Uropa ja nicht. Und dementsprechend, wenn du das dann immer so erzählst, wie ist auch mit viel Stolz dann verbunden. So. Ist schon cool. Ja.
Also Potenziale und Möglichkeiten sind auf jeden Fall genug da. Total. Hapern tut es ein bisschen vielleicht an der Mitarbeiterkrise. Ja,
ja, was auch Mitarbeiterkrise natürlich. Und jetzt ist ja, wie gesagt, bei mir auch ganz klar erstmal der Fokus gelegt, dass die Schule jetzt beendet wird. Und danach habe ich ja auch vor, in den Betrieb dann mit einzusteigen. Und ich würde es auf jeden Fall übernehmen. Ich habe da so dieses die Vereinbarung mit meinen Eltern, dass ich nach der Schule mir die Sache, ich habe vorher, muss man vielleicht noch erwähnen, 6 Jahre jetzt schon in dem Betrieb gearbeitet, bevor ich überhaupt auf die Schule bin und habe mir das angeguckt und muss sagen, es kam dann immer mehr. Ich hatte zwischendrin richtig Durchhänger, dass ich gesagt habe, ich will das alles nicht. Ich sehe, dass meine Eltern permanent nur am Arbeiten sind und gastronomisch gesehen so da gar keine Freizeit mehr drin ist. Aber das hat sich jetzt alles so eingefahren, dass wir wirklich ein tolles Klima haben auf der Arbeit und quasi unsere Regeln spielen und nicht mehr das, wenn nachts um, weiß ich nicht, 23:30 irgendjemand an der Tür steht und sagt, gibt's noch ein Bier, dass man das nicht unbedingt machen muss, weil du hast dein eigenes Leben, was du auch noch dahinter sehen willst. Und wie gesagt, ich bin 33, ich will irgendwann halt auch mal eine Familie oder so und wenn du dann nur noch in diesem Laden drin stehst, das ist mit mir nicht kompatibel. Und mittlerweile muss ich halt, wie gesagt, sagen, bin ich wirklich überzeugt davon, dass das funktionieren kann. Und ich habe mit meinen Eltern diese Vereinbarung, dass ich mir das 3 Jahre jetzt mal angucke nach der Schule. Das läuft dann so 3 Jahre. Ich gehe immer weiter in diese Richtung, dass ich das den Betrieb so ein bisschen an mich reiße. Und wenn es mir nach den 3 Jahren nicht gefällt, kann ich immer noch irgendwas anderes machen. So, das ist überhaupt kein Zwang von meinen Eltern. So ein gewisser Druck spielt natürlich schon mit, weil du willst nicht enttäuschen. Das muss auch gar nicht ausgesprochen sein jetzt irgendwie.
Den machst du dir selber, ne?
Ja, genau. Ja. Das ist das so. Du siehst deine Eltern, so die rocken das Ding. Also das ist, es wird sehr gut angenommen. Wir machen super Sachen. Und das ist dieser, wie du gesagt hast, der Druck, den du von dir selbst generierst. So, wenn du das dann übernimmst und dann denkst du so, ja, okay, der Vater hat das so und so gemacht. Natürlich lässt du deine eigenen Sachen einspielen, aber wird das dann so gut angenommen? Ist das, das Bestehende, was gerade im Betrieb abläuft, ist das einfach nur die Tatsache, dass mein Vater die ganzen Leute kennt und das auch wirklich dann über die Bekanntheit so geht oder dass die Leute nur kommen wegen dem Essen von meinem Vater oder mache ich das dann auch so? Und das sind so die Sachen, die schwirren einem permanent im Kopf rum. Und wie es halt überhaupt generell mit der Zukunft in diesen gastronomischen Betrieben aussieht. So, du siehst es ja jetzt gerade, was politisch passiert, dass die Mehrwertsteuer wieder angehoben wird und du hast sowieso schon die Inflation hinten dran, dass die Preise anheben musst, dass der Gast es trägt, weil du kannst es ja nicht verschenken. Also du musst natürlich immer sehen, dass du auch irgendwo einen Gewinn noch am Haus hast. So, du machst es natürlich, weil es dir Spaß macht. Und das ist ja auch perfekt, wenn du in einem Job bist, der dir Spaß macht. Aber wenn nachher die Zahlen nicht stimmen und du dein Leben dann noch da aufopferst, dann macht es keinen Sinn in meinen Augen.
Ja, komplett. Ja.
Und das ist das, was ich so sehe. Also die gesamte Zukunftssituation ist halt noch so ein bisschen unklar. Aber ich gucke es mir gerne an und ich habe da auch richtig Bock drauf eigentlich. Aber wenn es nachher nicht passt, weil es halt auch nur so ein Drei-Sterne-Haus ist. Also ich sag mal, diese Fine-Dining-Geschichte wird nie aussterben. Oder die Fünf-Sterne-Häuser, die du hast.
Aber, also ich sag gerade, dieses Fine-Dining wird ja oft finanziert von dem Hotelbetrieb, der dahinter steht. Oder einer, sag ich mal, gut bürgerlichen Gastronomie, die im gleichen Unternehmen noch läuft. Weil so ein Fine-Dining, ja, klar, kann auch gut funktionieren, kann auch profitabel sein. Großteil ist es ja aber eine Sache, wo durch einen anderen Zweig finanziert wird. Deswegen finde ich, also denke ich gerade mit so 3-Sterne-Hotels, wo ein bisschen einfacher sind und auch ein bisschen einfache Gastronomie hat, aber dafür ehrlich nicht so krass vom Aussterben bedroht sein werden.
Ja, ich sehe das auch. Ich finde das ein bisschen so paradox einfach. So, das geht auch dann, dass du kann man noch ein bisschen weiter ausholen. Das ist zum Beispiel allein die Thematik, dass du jetzt auch auf jeder Messe dann deine Roboter da vorgestellt kriegst, die Service-Roboter und so Geschichten. Aber das Feedback von den Gästen, was du quasi hast, so wenn ich im Biergarten stand und da ging es um die Thematik, auch mit ganz vielen Gästen, so wo denn das Personal ist und ja, aber nicht, dass wir auch anfangen würden, jetzt auch diese Roboter einzusetzen, dass es mal für den Gag ist, das ist ganz cool bei den Leuten, aber die möchten natürlich in so einem 3-Sterne-Familienbetrieb den persönlichen Kontakt mit der Familie. Das ist ja das, weswegen du da hingehst auch. Und also es ist ein großer...
Ja, vor allem in so einem ländlichen Bereich noch, ne?
Ja, genau.
Ja, in so einer Großstadt, wenn du nach Berlin gehst, wird es vielleicht anders gesehen, ja,
genau.
Aber in so einer kleinen ländlichen Region, klar.
Richtig.
Klar.
Und das zielt natürlich, also die Zielgruppe ist natürlich so... darauf aus, dass die halt den persönlichen Kontakt hat. Ja. Wir sind kein Business-Hotel oder irgendwas, sondern die Leute kommen auch mit ihren Kindern, die gehen wandern, die gehen da ins Zoo und alles Mögliche. Und das ist das, was mir am meisten Spaß macht bei der ganzen Service-Geschichte. Das ist nicht das irgendwie Servieren vom Essen oder das Reden über den Wein oder sowas, sondern es sind einfach diese persönlichen Stories oder in Anführungszeichen so diesen Alleinunterhalter auch zu machen. Wir haben... knapp 70 Plätze im Biergarten zum Beispiel und wir hatten Tage dabei, da haben wir das zu zweit gemacht, das sitzt alles voll, du bist quasi nur am Rennen, aber was mir die Arbeit da erleichtert hat, also du bist zwar übel gestriezt, so du guckst überall, wer hat ein leeres Glas, wer muss bestellen, du versuchst den Leuten alles recht zu machen, aber das liegt mir auch am meisten, du haust dann trotzdem so deine Gags raus und Anekdoten, die Leute haben einen geilen Abend oder einen geilen Tag und das ist das, weswegen die wiederkommen. Wir haben das auch zu Genüge, sag ich mal, auch dann im Internet nachher stehen, so bei den Rezessionen, wo dann extra nochmal ein Absatz ist, was dann wieder so ein Power-Up für mich war, wenn dann da steht, ja, und der Sohn des Hotels oder sowas ist klasse und sowas. Das gab mir dann wieder so dieses Feedback, wo ich gesagt habe, genau darauf habe ich Bock. Also das irgendwas mit Menschen machen, natürlich, das sagt dann immer jeder, aber gerade in der Gastronomie, und das muss ich euch nicht erzählen, das ist dann vielleicht auch eher an die Zuhörer, ich weiß ja nicht, woher da genau der Antrieb immer kommt, weswegen man überhaupt Gastronomie machen will. Aber ich glaube, darum geht's, dass du diese zwischenmenschlichen Sachen hast und was du alles da erlebst und so. Das ist halt, das hast du in kaum einem anderen Job.
Ja. Auch wenn man oft nach Hause geht und sagt, ich kann keine Menschen mehr sehen, ich brauche meine Ruhe. Aber trotzdem ist es so eine Sache, wo wo einen irgendwie jedes Mal wieder antreibt, so den Leuten einen schönen Abend zu bereiten.
Ja.
Ne?
Ja. Oder wenn die dann wiederkommen und die sehen einen so, ah, sind ja, sie auch wieder da und so. Das fand ich immer mega, vor allem mit Stammgästen, selbst in einem Business-Hotel, wo du jetzt, sag ich mal, nicht so einen Zusammenhalt hast mit den Gästen, wie jetzt bei dir im elterlichen Betrieb. Wenn dort die Stammgäste kommen, kommen an der Rezeption, die kommen durch die Tür rein und sehen dich und fangen direkt an zu grinsen und freuen sich und fragen dich dann auch Sachen, weil du dann mittlerweile vielleicht auch ein bisschen privat von dir erzählt hast, so ja und ja, wie geht's der Freundin oder sowas, keine Ahnung, sowas so, dass die sich halt auch Sachen merken. Das ist halt wirklich eine Art von Beziehung, die man halt mit den Gästen hat, die ich echt mega cool finde. Und das ist, glaube ich, wie ihr gesagt habt, auch so mit der Hauptgründe, warum Leute wie wir uns dafür entschieden haben oder halt entscheiden, in die Gastro zu gehen. Das ist halt einfach ultra geil. Und ich finde es halt noch cooler in so einem Betrieb wie bei dir, Jan, dass das halt noch enger halt ist. Weil ich finde, bei so größeren Betrieben, da ist halt schon eine gewisse Anonymität.
Ja.
Diese Professionalität ist dann so ein bisschen die Barriere, finde ich jetzt so in einem Fine Dining. Du redest jetzt nicht im Fine Dining mit einem Kellner. Und wie geht's so? Ah, wie lange machst du das schon? Und so. Da kommen die hin, stellen den Teller weg und dann verschwinden sie.
Ja, in den auch Schatten. Nicht zwingend. Nein.
Ja, aber.
Also, du kannst auch im Fine Dining oft viele Gespräche mit den Personen führen, die da arbeiten. Und auch oft sehr privat, so ist es nicht.
Aber jetzt in solchen richtigen exklusiven,
da, ja,
weißt du, wie ich
meine? Auch dort, ja, aber die Ebene ist einfach eine andere.
Ja.
Also du auch beim Jan-Betrieb jetzt hast du eine ganz andere Ebene.
Ja, das meine ich.
Wenn du jetzt im Fine Dining im Restaurant mit jemandem dich unterhältst, ja. Nicht, weil du unbedingt über andere Sachen redest, du kannst über die gleichen Sachen reden, aber in so einem Drei-Sterne-Betrieb ist einfach eine viel lockerere
Sache
für beide Parteien. Und im Fine Dining, klar, die Gäste, wo da hingehen, haben eine ganz andere Einstellung und die Person, wo da arbeitet, muss ja, wie du sagst, eine viel, viel höhere Professionalität
an den Tag legen. Ja. Das ist das eben, was bei mir persönlich halt so ist. Ich find sowas, auch wenn ich jetzt noch nicht viel Fine-Dining-Erfahrung und so hab und auch nicht in dem Alter bin, um irgendwie hier mich ja nur noch so eloquent zu unterhalten und sowas, finde ich persönlich dieses Gaststätten-Feeling viel, viel angenehmer. Wie gesagt, das ist ganz persönlich. Andere schätzen halt auch solche, keine Ahnung, professionelleren in Anführungszeichen Gespräche. Aber ja, das kommt halt im Endeffekt auf jeden selbst sozusagen.
Ja, aber ist auch irgendwo eine andere Experience.
Ja, safe. Es gibt ja die und die Zielgruppe.
Klar,
so,
klar, du gehst ja auch vielleicht ins Fine-Dining, gehst halt wegen Essen, wegen Koch. Ja, und das ist der Hauptfaktor eben, ja, das Essen und das ganze Menü drumherum mit der Weinbegleitung. Und so eine Gaststätte gehst du halt wegen dem Erlebnis, ja, weil du diese alten Holzbänke geil findest. Ja,
du willst jetzt mal ein richtiges Schnitzel
und sowas. Genau, da steht da, keine Ahnung, Uli hinter der Theke und den kennst du schon 5 Jahre, was auch geil ist.
Ja,
und ja, auf jeden Fall.
Ja. Die Erfahrung habe ich auch so ein bisschen gemacht. Ich habe dann auch in 5-Sterne-Häusern gearbeitet und ich finde, das hat auch immer was damit zu tun. Bei mir war das wirklich so eine, nicht als Maske gesehen, sondern sobald du diesen Anzug anhast, ja, ich trage ja zu Hause keinen Anzug. Wir haben zum Beispiel, was die Bekleidung angeht, so, wir haben Polos an mit unserem
Logo.
Mit unserem Logo, genau. Und sonst sehen wir aus wie jeder andere. Und dann ist das halt einfach so dieses gut Bürgerliche, wo das mehr so auf Familie ausgelegt ist. Und bei mir, muss ich sagen, ist das auch immer ein bisschen durchgeschimmert. Ob das in den 5-Sterne-Häusern war, du hast deinen Anzug angehabt, aber ich habe nie mich so verstellt, dass ich jetzt so dieses Peak-Feine an den Tag gelegt habe. Natürlich, also ich gebe mir das selbst, dass ich die Gäste ganz gut einschätzen kann. Du hast natürlich manchmal Gäste vor dir, wo du auf keinen Fall hingehst und erstmal ein freundliches Gude raushaust. Ja. Sondern das heißt natürlich einen wunderschönen guten Tag und was kann ich Ihnen Gutes tun? Oder du hast halt, ja, aber worauf ich hinaus wollte, das ist halt einfach so dieses Ding. Ich hatte das auch bei einer Kollegin immer ganz krass so beobachtet. Das war dann auch in einem 4,5-Sterne-Haus und die hat auf der Arbeit, war das ein anderer Mensch. Die hat mit Gästen geredet, das hättest du ihr nicht gegeben. Und wenn du privat mit ihr gesprochen hast, war das was komplett anderes. So, und so waren dann die Abläufe. Das war zwar alles nett und freundlich und die Gäste waren auch super happy mit ihr, aber das war dann immer so dieses Automatisierte. So, und dann, die sind auch im Dirndl rumgerannt, das war ein Burghotel. Und das war alles so, ich habe da immer so diesen Unterton rausgehört, dass das alles nicht so ehrlich ist. Und so, ist so diese Grundehrlichkeit, finde ich, das ist das, was mir am meisten Spaß macht.
Kannst du aber auch soll ich erstmal 5-Sterne-Hotels rüberbringen.
Ja, ja, genau.
Kannst du, also du kannst.
Und das ist das, aber das macht Professionalität,
finde ich nicht viele. Ja, das ist richtig, ja.
Also ich sehe ja, dann immer so, der hat dann seinen Anzug an und die Fliege und das alles so piekfein und dann werden am besten noch die weißen Handschuhe angezogen zum Eindecken und sowas und du stehst dann da und hast dann wirklich diesen Filmflair, als wäre es irgendwo mit einem Drehbuch gemacht und das ist habe ich halt zu Hause gar nicht. So ja. Dieses Spontane und das Lustige und das ist, finde ich, das, was ich da auch komplett feiere. Also mir macht das 5-Sterne-Ding auch Spaß, das ist nicht die Sache, aber es ist halt so anders. Also ja. Es ist wirklich, und das gibt einem auch nochmal so richtig Energie, finde ich. Also mir gibt es mehr Energie, wenn ich jetzt zu Hause arbeite und dann wirklich da quasi schon mit Freunden oder Freunde bediene, die da am Tisch sitzen und das alles, man kennt sich auch mittlerweile dann gut. Anstatt, dass das, wie gesagt, dieses Peak-Feine ist und du musst dann da teilweise Abstand halten, weil die Leute natürlich Diskretion wollen und sowas, das ja. Liegt mir mehr irgendwie.
Ja, auf jeden Fall.
Hast aber auch ja eine ganz andere emotionale Bindung zum, zum elterlichen Betrieb als zu irgendeinem Betrieb, wo du angestellt bist.
Ja, korrekt. Ja. Ja, das wurde mir auch schon gesagt. Da gab es in, als ich in Wiesbaden gearbeitet habe, da gab es auch Stammgäste, die ein 5-Sterne-Haus dann besucht haben. Und ich habe, bei mir kam dann doch manchmal so ein Dialekt raus und sowas in der Richtung. Und ich habe es auch nicht aufgegeben.
Man macht es ja auch authentisch irgendwo.
Ja, genau. Ja. Und das habe ich auch von, eigentlich auch schon von prominenten Leuten mir sagen lassen, so dass ich mir das nie abgewöhnen lassen soll, ja. Weil das macht, ist viel erfrischender. Ja. Ist einfach dieses Ehrliche so. Du hast nicht diese Maske an so. Und ja. Die Leute sind auch mal froh, so ein Gespräch zu führen, weil das andere passiert beruflich wahrscheinlich bei denen auch oft genug.
Komplett, ja. Ich glaube, die schätzen das halt einfach viel, viel mehr.
Auf jeden Fall.
Ja. Bei mir ist ja auch so, ich habe ja noch ein bisschen Dialekt noch so von der Heimat drin und ich habe auch nicht vor, das irgendwie so komplett auszumerzen. So früher habe ich mir gedacht, so, oh, ich muss diesen Akzent oder diesen Dialekt, den muss ich komplett ausmerzen, sodass ich wirklich gestochen Hochdeutsch reden kann, wenn ich will. Aber es geht irgendwie zum Teil nicht. Also klar könnte man sich da übel reinfuchsen oder halt sich übel, keine Ahnung, anstrengen, das loszuwerden. Aber wie du selber gesagt hast, ich finde das viel cooler und ich finde das auch viel cooler, wenn ich selbst Gast bin. Ich erfahre es ja auch selber, wenn die Gäste halt nicht so hochgestochen klingen, weil das ist das, was du auch gesagt hast, Julian, so wenn die dann so fake klingen oder ich weiß nicht, ja, wie du das gesagt hast, weißt ja, du, wenn die so genau fake klingen und manche haben das halt gar nicht drauf. Du redest mit denen und denkst du so, so, sorry, aber leg mal dein Skript jetzt weg im Kopf.
Genau.
Red doch normal mit mir.
Allein schon, wenn die so, Lache unterschiedlich ist.
Ja, also wirklich. Ja. Ich bin auch anders. Wir hatten es in der ersten Stammtischfolge hatten wir es, glaube ich, auch davon, haben wir es auch angesprochen mit, dass man halt anders ist, wenn man arbeitet und dass ich auch anders bin und dass ich von Kollegen, die mich dann im Hotel besucht haben, angesprochen haben, so, weil ich habe dich gar nicht wiedererkannt und so, aber das ist niemals auf so einer Ebene, dass ich dann irgendwie wirklich wie so ein Skript ablese, dass ich da, keine Ahnung, so richtig künstlich klinge. So. Ich finde das persönlich halt auch komplett kalt und ich denke auch, dass die Gäste das halt größtenteils checken. Und die finden das dann auch irgendwie auch respektlos, weil die denken dann so, ja, da antwortet mir gerade, keine Ahnung, ein Roboter, der halt einfach nur seine Floskeln runterlabert. Und das hilft ja keinem im Endeffekt. Und ja, da muss man einfach einen guten
Mittelweg finden.
Ja,
guten Mittelweg, trotzdem irgendwo eine Professionalität wahren, aber ja, eine ehrliche, ja.
Safe. Und klar, kommt auch drauf an, ob du jetzt irgendwo angestellt bist oder halt, ob das dein eigenes Baby ist, aber das ist, glaube ich, so eine allgemeine Sache, das ist halt immer so, also ja, da ist natürlich auch der Chef dann dahinter, dass dementsprechend die Mitarbeiter ihn dann halt auch repräsentieren und sein Haus, klar. Aber ja, wie wir alle aus der Praxis kennen, ist das manchmal immer ein bisschen, ist es je nach Betrieb natürlich ein bisschen schwierig und das ist, finde ich, auch eine wichtige Aufgabe jetzt irgendwie von den Chefs oder halt von den Betriebsleitungen, dass man halt die Mitarbeiter so einbindet, dass die halt wirklich Bock haben, auch diesen Betrieb zu repräsentieren. Und wenn das in den Köpfen angelangt ist, klar, es wird sich niemand wie zu Hause fühlen, ist immer noch Arbeit, keine Frage. Aber dass man das halt irgendwie so ein bisschen reinbringt, dass die Leute sich ja einfach wohlfühlen, dass die gern zur Arbeit gehen und sowas, das ist auch, ja.
Ja, das ist die halbe Miete.
Wenn ja,
du ich einen auch. Hast, der gern auf der Arbeit ist und so, das ist eine ganz andere Motivation. Und das ist auch, wie das bei uns zum Beispiel ist, das ist ja nicht nur, dass wir mit den Gästen familiär sind, sondern bei uns mit den Angestellten ist auch, du hast das auch in Betrieben erlebt, dann hast du irgendwie, weiß ich nicht, dann darfst du dein Wasser trinken und so, mehr gibt es da nicht oder siehst dein Personalessen manchmal vor dir und du denkst so, ja, Leute, was ist denn hier passiert? Ja, und bei meinen Eltern zum Beispiel, da isst du einfach à la carte. Wenn du mal Lust auf einen Schnitzel hast, dann sagst du, ich hätte jetzt einen Schnitzel, oder du kannst auch einen Rumpsteak essen, wenn du willst. Ja, das ist, wenn du deine Arbeit machst und alles cool. Ja, und das trägt immer ganz viel zur Motivation, finde ich, auch bei, wenn du quasi Teil von der Familie bist, dann als Angestellter, dass du quasi, also ich jetzt als Sohn von dem Haus zum Beispiel, dass ich mir nicht so Privilegien daraus suche, nee, ja, den Wein darf nur ich trinken und ihr trinkt mal lieber hier den Tetrapack oder was, keine Ahnung, sowas, so ja, diese Unterschiede, es wird halt nicht gemacht bei uns. Die können da quasi alles machen, solange die Arbeit nachher stimmt. Und das ist so ein bisschen unsere Herangehensweise. Dazu muss man sagen, wir sind jetzt kein großes Haus. Wenn wir jetzt irgendwie 150 Angestellte haben, mussten natürlich irgendwo
klar
drauf gucken, dass das nicht aus dem Ruder läuft. Aber gerade, wie gesagt, bei uns in so einem kleinen Haus.
Da kannst du dir so Freiheiten ausnehmen.
Ja, total, safe. Total.
Aber ist auch alles mal geben und nehmen, ne?
Ja, genau. Ja. Wenn es also dann mal heißt, so bleib hier, die Leute, die kommen nicht zum Ende, wir müssen halt eine Stunde länger machen oder sowas, dann wird da gar nicht drüber gesprochen. Das ist halt einfach so. Ja. Ja.
Aber auch diese Grundeinstellung mitbringen. So.
Ja, genau.
Ich stehe da voll dahinter und arbeite hierfür mit Herz und repräsentiere das voll und ganz mit vollem Bewusstsein und mit vollem Stolz auch diesen Betrieb oder das Hotel jetzt, obwohl es nicht meiner ist.
Ja, genau.
Muss auch so ein Grundgedanke grundsätzlich sein.
Richtig. Dass du quasi richtig Fan bist und so, dass du das nach außen trägst und wenn du darauf angesprochen wirst, dass du vielleicht nicht interner ausplapperst, der Julian weiß Bescheid. Ja, wir haben es heute
zitiert gerade.
Ich zitiere gerade mal die Arbeit. Von
Klassenarbeit.
Gar keine Frage.
Marketing heute mit
gar
Fan
keine
und nach
außen. Es stimmt ja für die Arbeit.
Es ist ja nicht ohne Grund. Ja. Es ist schon richtig. Also wenn du, wie gesagt, glückliche Angestellte da hast und die den Betrieb nach außen repräsentieren und wenn sie darauf angesprochen werden und gesagt, nee, geh mal lieber nicht dahin, da habe ich nur Schlechtes gehört, da kannst du nicht essen, und dass sie nicht einfach klein beigeben, sondern dass sie vielleicht auch mal ihr Ding dazu sagen und dich ein bisschen in Schutz nehmen, so, da gehe ich schon von aus.
Ja, klar.
Also, dass da nicht hinterrücks geredet wird, so, keine Ahnung, ja, ich komme morgen zu euch essen, und dann sagt der eine, nee, komm mal lieber nicht so, ich habe gesehen, wer es gemacht hat, ja.
Oh mein Gott, Alter.
Kenne ich auch Betriebe, also von daher,
gibt's
so,
alles.
Die so gar nicht an einem Strang ziehen. So, das ist dann so ein Gegeneinander und ich habe mich immer gefragt, wie zur Hölle geht es, dass da so viele Gäste sind, dass der Laden so rund läuft, aber so im personaltechnischen Sinne so gar nicht an einem Strang gezogen wird. So, das war ein Mysterium, wir nennen ja keinen Namen, aber auch schon erlebt.
Ja, sowas finde ich halt echt immer ganz, ganz schwierig, weil im Endeffekt mit deinen Kollegen verbringst du die meiste Zeit am Tag so, wenn das nicht funktioniert.
Ja.
Klar, es gibt immer Spannungen. Man hat immer eine Person oder zwei, die man jetzt nicht so leiden kann, aber...
Können auch mehr sein.
Können auch mehr sein, ja. Du kannst aber auch der Arsch sein, den alle hassen, weil du der Arsch bist sozusagen.
Aber das ist auch, manchmal passt es halt einfach nicht in einem Unternehmen.
Ja, hundertprozentig.
Und es kann auch sein, dass du einfach manchmal diese Ansicht über das ganze Unternehmen hast oder über dein Team. Und dann passt es halt einfach nicht. Und dann machst du es so lange, wie du für richtig hältst, und dann schaust du dich halt um nach dem Nächsten. Jan, was ich dich noch fragen wollte, du hast vorhin erwähnt, in den 6 Jahren, wo du daheim gearbeitet hast, dass auch mal die Momente kamen, wo du gesagt hast, du willst auf keinen Fall übernehmen.
Ja.
Wie kam der Sinneswandel jetzt wieder, auch durch die Schule, durch die Entfernung ein bisschen, oder kam der davor schon?
Mit den Eltern zusammenarbeiten ist halt nicht leicht, so. Ich weiß nicht, wer schon mal seine Eltern als Chef hatte, so. Das ist eine ganz, ganz merkwürdige Situation. Klar, ich liebe meine Eltern und alles cool, aber mit der Arbeit und Familie diese strikte Trennung da einhalten, das ist nicht leicht. Also du hast auf der Arbeit so Reizpunkte, wo es sich hochschaukelt.
Extrem schnell.
Und du sagst ja, du nimmst keine Arbeit mit heim oder sowas, aber du arbeitest zu Hause. Ja, und das ist halt, du
kriegst... Aber selbst wenn du die Arbeit nicht mit nach Hause nimmst, so diese emotional oder die, wie soll ich sagen, die Sache, wo zwischen dir und deinen Eltern gerade herrscht.
Ja, das meine ich.
Egal, ob es positiv oder negativ ist, das nimmst du mit nach Hause.
Ja, darauf wollte ich auch hinaus. Das, ja. Du hast irgendwas, ich weiß nicht, ist irgendwas Banales auf der Arbeit, du streitest dich oder sowas und das kocht halt hoch. Und dann nehmen wir mal jetzt Weihnachten als bestes Beispiel. Ja, du hast eine Familienfeier, du sitzt mit deiner Family nachher zusammen am Tisch und hast da dein friedliches Familienessen und hast dich halt vorher auf der Arbeit im Weihnachtsgeschäft halt so dermaßen zerfetzt, weil irgendwie ein Essen nicht rausging, da wurde was vergessen zu buchen, da war das nicht und da war das nicht. Und da diese Linie hinzukriegen, das ist das, was bei mir sehr, sehr krass passiert ist, dass wir da in der Familie auch zusammen dran gewachsen sind, ist echt so. Also dieser Betrieb hat echt nochmal so einen Lernprozess mitgebracht, was das angeht. Dass du, wie gesagt, du hast auf der Arbeit diese Themen und du stresst dich gegenseitig an, aber du kommst mal wieder so auf den Boden der Tatsachen zurück, dass wenn du dich dann privat nach der Arbeit triffst oder du gehst noch zusammen essen oder irgendwas, keine Ahnung, das ist halt allen Beteiligten klar und es kann ja nie Sinn und Zweck sein, dass man sich streitet. Also da kann ja, keiner drauf aus sein, dass du da irgendwie diese Streitzeit einfach hast. So. Und dann ist das bei uns passiert, dass wir uns da nicht mehr so anschreien. Das war am Anfang wirklich so. Also du hast wirklich nicht vor Mitarbeitern so, aber du hast dann da teilweise privat im Büro gestanden und da ging es halt echt mal rund. Aber mittlerweile ist das viel, viel konstruktiver geworden, dass man Sachen einfach anspricht so und da auch dann dran arbeitet. Und das hast du vorher, finde ich, zumindest bei uns in der Family halt nicht gehabt. Also da geht ja keiner hin und sagt, hier, hör mal, da und an der Stelle hättest du das ja vielleicht auch so und so machen können, sondern das heißt dann, kannst du bitte dein scheiß Geschirr aus deinem Zimmer holen und das in die Spülmaschine einräumen? Und ich lass mal das bitte dann noch weg und die Tonlage hat sich auch ein bisschen geändert. Aber so als Beispiel kann man das, finde ich, ganz gut sehen. So, räum dein Zimmer auf, diese Schreierei, die dann früher oder nach der Schule macht, deine Hausaufgaben, keine Ahnung, diese Standarddinger, die da bei mir abgelaufen sind, wie man sich so angeschrien hat, keine Ahnung, die üblichen Probleme mit den Eltern so im Teenageralter, sag ich jetzt einfach mal. Und dass du das dann nicht überträgst auf den Betrieb, sondern dass man im Prinzip, jeder ist erwachsen und man spricht es dann konstruktiv an und auch nicht direkt, was wir jetzt auch mittlerweile machen, nicht direkt im Service während des Betriebs, weil das macht so viel, ja, in meinen Augen noch viel schwieriger. So, du hast den zweiten Tisch, wo irgendwas verkehrt läuft und du weißt, da kommen jetzt noch 20 und beim zweiten Tisch fängt es schon an zu kriseln und dieser Problempunkt vom zweiten Tisch zieht sich die ganzen anderen 20 Tische noch durch und du bist am Ende vom Abend einfach so geschlaucht, weil das so beschäftigt einfach und du kannst nicht mehr diese Performance abliefern, die du sonst ablieferst. Wenn du da der Joker bist eigentlich und gehst so durch die durchs Restaurant durch und hast deinen Spaß mit den Gästen und wenn du da im Hinterrücks irgendwie mit deiner Mutter irgendwie einen Streitpunkt hast oder sowas, dann machst du am Tisch keine Witze, sondern du regst dich eher über das Ding auf. So. Ja. Und ja, das ist halt bei uns so passiert. So, ich habe am Anfang durch den Lernprozess, das hat dann lang genug gedauert, aber mittlerweile bin ich damit kompatibel. Und was natürlich, was man auch sagen muss, ich habe viel mehr Einblick. Ich habe mich davor nicht so richtig, das war davor irgendwie, wenn ich im Angestelltenverhältnis war, egal wo das war, hat es mich nicht wirklich interessiert, so was sind jetzt die Zahlen oder wie, was kommt am Ende vom Monat raus. So, ich kriege mein Gehalt, ich mache meinen Job, Chef steht da, ist glücklich, alles gut. Ja, aber jetzt da zu stehen und zu sagen, jetzt sehe ich aber das Vorjahr und sehe die Zahlen vom Vorjahr, jetzt haben wir so und so viel Zimmer verkauft, hier, das ist der Umsatz, jetzt siehst du den nächsten Umsatz und wenn man sich da so ein bisschen reinfuchst in diese Materie und auch das Gespräch mit seinen Eltern, Chef halt darüber sucht, wie der Betrieb so dasteht, was das Finanzielle angeht, was diese ganzen Sachen angeht, sag ich mal, wenn du dann siehst, okay, du kannst trotz dem ganzen Stress und sowas und das heißt jetzt Gastronomie ist es so Knochenarbeit und dies und das, aber wenn du nachher dann siehst, schwarz auf weiß, was rauskommt bei den Zahlen, dann lohnt es sich ja vielleicht doch. Also
ja, klar, und das steckt halt auch dein persönliches Glück oder Wohl
genau,
dahinter.
So. Genau, genau.
Im Endeffekt ist es dann so, ja, machen wir dieses Jahr einen Familienurlaub, keine Ahnung, nach Italien oder fahren wir nur einen Ort weiter. So, das ist dann halt,
ja.
Da hat man dann auch, glaube ich, eine andere Motivation halt einfach auch. Da bringst du halt viel mehr Sachen noch mit rein, wie du vorhin auch angesprochen hattest, so dass du halt auch Ideen hattest, wie man, ja, wie man das einfach weiterführen kann. Und finde ich eine gute Sache, dass man da einfach, ja, dass du dann halt auch sagst, so, wenn du das jetzt mal irgendwann übernimmst, toi, 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 alles gut läuft und du dann halt noch extra Sachen, dass du dann noch extra Sachen machst, um halt extra, keine Ahnung, Umsätze zu generieren oder halt einfach ein bisschen was erweitert oder so, einfach ein bisschen das Angebot, ja, weiterführen und ja, hast ja noch ein bisschen Zeit von deinen Eltern zu lernen, ein bisschen das zu sehen und gerade das, was du gesagt hast mit den Zahlen, finde ich auch ultra wichtig, weil das ist was wirklich Messbares, klar, du hast auch die Gästebewertung, das ist so im Angestelltenverhältnis so dein messbares Ding, woran du sozusagen die Qualität von dir selber und vom ganzen Betrieb irgendwie messen kannst, aber dann wirklich schwarz auf weiß am Ende des Jahres zu sehen so.
Ja, und nicht nur in der Theorie.
In der Praxis so.
Ja. Du hast das sage ich ja nicht nur in der Theorie, weil wir hier an der Schule lernen es halt alles theoretisch, so, ne? Wie alles sein kann, wie es sein soll,
etc. Wie es aussehen soll und sowas.
Und dann kommen aber die ganzen Umstände noch hinzu, ne? Was alles passieren muss, dass es tatsächlich so ist, wie es ist. Ja. Oder dass tatsächlich positiv ist, dass du schwarze Zahlen schreibst und sowas, ja.
Und was man sich dann im Endeffekt, wenn du dann Chef bist oder so, was du dir dann rausnehmen kannst aus einem Betrieb. Und damit meine ich nicht nur das Finanzielle. Ich meine jetzt auch einfach mal, weiß ich nicht, du hast da eine Einladung auf eine Hochzeit und sowas. Das heißt nicht, dass du deine 365 Tage im Jahr in diesem Hotel gebunden bist, sondern du kannst ruhig auf die Hochzeit gehen. Das ist, nimmt dir dann auch keiner böse. So. Das heißt nicht, ja, dass deine Angestellten nachher da stehen und sagen, ja gut, Chef ist auf Hochzeit, jetzt muss ich hier wieder herhalten. Natürlich ist das ausgewogen. Wenn die Mitarbeiter was haben, kriegen die auch frei für so Sachen. Aber klar, es geht halt alles. Und dieses in Anführungszeichen auch selbst bekloppt machen da mit, ja, ich kann leider nicht auf deine Hochzeit kommen oder erst um 23:30 abends antanzen, wenn alle schon irgendwie am Peak sind, was die Sache angeht, da hast du ja auch immer keine Lust drauf.
Aber, so. Also ich sag mal, der Verzicht ist schon größer in einem selbstständigen Verhältnis als im Angestellten.
Natürlich, man macht sich ja auch selbst dann diesen Druck.
Klar, ja, aber du willst es ja, du weißt, für was du es machst.
Ja, genau.
Ja, und auch, ja, okay, keine Ahnung, irgendjemand ist krank. Natürlich kommst du.
Ja,
da ist gar keine Diskussion, ja.
Nee.
Oder okay, heute ist relativ wenig reserviert, brauche ich nicht kommen. Und dann kommt spontan viele Walk-ins oder kommen kurz vor knapp doch noch ein Haufen Reservierungen.
Ja.
Und dann kommst du auch. Also du verzichtest schon auf deutlich mehr, kriegst aber im Gegenzug auch deutlich mehr davon.
Ja, genau.
Ja.
Und das, wenn sich, wie gesagt, da die Woge so hält, die Waage erhält, dann ist das alles halb so schlimm, finde ich. So, und da hatte ich halt vorher auch heftig das Problem mit, wo ich mir dann, wie gesagt, ich habe mir da so Horror-Szenarien ausgemalt, wie meine Zukunft aussieht, dass ich, wie gesagt, so, keine Ahnung, allein die Tatsache mit Familie gründen und sowas, ja, wenn ich jetzt nur noch im Hotel bin, ja, wie soll ich überhaupt jemanden kennenlernen, wenn ich nicht mehr raus kann und sowas. Damit fängt es ja schon an. Musst du erstmal die richtige Frau finden, die da auch mitmacht und sowas. Das sind ja auch alles so
Themen. Wir finden die hier
noch Augen auf bei
der Mitarbeiterwahl. Ja, ja, wir machen das hier auf der Hofer.
Das ist jetzt quasi die... Da finden wir dann deine Frau, die mit dir dann mitgeht.
Ja, mein Herzblatt. Ob sie will oder nicht.
Oder dein Vater muss einfach nur jemand Gescheites einstellen.
Passt ja, genau. Ja, genau so. Ja,
die klassische Geschichte.
Dann direkt alles klar, du wirst befördert. Wir schmeißen das Ding jetzt zusammen.
Safe, du bist safe, jetzt safe. Schwiegertochter.
Hotel-Schwiegertochter. Oh Mann. Ja, aber ich, keine Ahnung, ich stelle mir das irgendwie echt ein bisschen stressig vor. Ich glaube, so, ja, es ist zwar ein Privileg, glaube ich, so einen elterlichen Betrieb daheim zu haben, aber ich persönlich, ich habe es ja nicht so, aber so, das ist, glaube ich, schon so ein Druckpunkt einfach, wo man, ja, wo man sich halt auch vielleicht selber macht. Deswegen finde ich das aber auch von deinen Eltern korrekt, dass die halt sagen so, ey, nicht auf Teufel komm raus so, du kommst aus der Schule und übernimmst das Ding direkt oder keine Ahnung, ein Jahr Einarbeitungszeit und fertig ist, sondern dass die halt dir die Option lassen, das weiterzuführen, weil ich meine, das ist eine Entscheidung, was die getroffen haben vor 10 Jahren.
Ja, genau, das ist dieses Entspannte.
Ja.
Aber das ist, da haben wir eben drüber gesprochen, das ist auch diese Geschichte mit, da machst du dir selbst den Druck, da bist du dir nicht sicher. Ja, sagen die das jetzt so? so nach dem Motto, mach dir keinen Druck. Aber, ach übrigens, jetzt, also es ist ja auch schon gefallen so, ja, würdest du es denn machen?
Klar, die wollen so halt auch wissen.
Weil ja, es ist ja auch, aber es würden auch keine Stricke reißen, sag ich mal. Wenn du
es nicht machst.
Ja, aber das ist halt auch organisationstechnisch so ein Ding. Also wenn ich jetzt sagen würde, morgen, ich mach's nicht, dann können die das natürlich schon mal annoncieren und dann musst du entweder Nachfolger finden oder du verkaufst das Ding halt. ein Pächter oder irgendwie sowas. Das ist die ganze Organisation, die du damit verknüpfst. So. Aber das mittlerweile sind wir wirklich an dem Punkt, dass wir haben ja gesagt, so, ich gucke es mir 3 Jahre an und ich sehe das jetzt nicht. Also ich glaube nicht, dass ich nach den 3 Jahren dann sagen werde, nee, ich mach's nicht. Weil das ist schon eine coole Voraussetzung. So. Wer hat das? Und vor allem nicht bei uns, wenn du das kennen würdest, so diese die Stadt, es gibt nicht mehr so viel Gastronomie und da ist bei mir blutet auch so ein bisschen das Herz. Natürlich sollst du nicht für andere dich kaputt machen in der Hinsicht. So, du sollst gucken, was dich glücklich macht. Aber es ist schon gerade durch dieses Traditionshaus so und dass uns das gehört. Also wir sind keine Pächter, sondern meine Eltern haben es erworben. Das sind Laufpässe, die kriegst du so in der Gastro nicht. Also wenn du so durchstarten willst, dann würden andere, die gerade in der Gastro die Lehre fertig haben oder was weiß ich, die sowas nicht haben, die würden sich einen Arm dafür ausreißen, dass sie sowas haben. Aber ich sag mal so, du kannst halt immer nur die Situation beurteilen, wenn du selbst drinsteckst.
Ja, klar.
Und da hat jeder so ein bisschen seinen eigenen Kampf, sage ich jetzt einfach mal.
Ja.
Aber so wie du redest, so von außen, scheint es schon, dass dir was an der Stadt liegt und dass du es dir da auch vorstellen könntest. So.
Das ist halt wir glauben auch an ihn, oder?
Ja, selbstverständlich.
Ja. Also wir sehen dich da auch komplett.
Stark.
Ich sehe dich nicht mehr irgendwo in einem 5-Sterne-Schuppen
an
der Bar stehen oder was machen. Ich sehe dich, seh dich in deinem Betrieb, definitiv.
Nee, da sehe ich mich auch nicht mehr. Und ich meine, die Erfahrung war cool. Also das da alles mal mitzunehmen.
Brauchst du auch, dass du den Weitblick hast, keine Frage.
Genau, dann weißt du, wie es abläuft und so, die ganzen Sachen und Erfahrungen, egal in welcher Hinsicht, auch wenn es dir nicht gefällt, das sind trotzdem Erfahrungen.
Das sind die wichtigsten Erfahrungen.
Im Prinzip, genau.
Ja, weil dann, du ganz genau weißt, wie du es nicht machen willst.
Genau,
ja.
Das kristallisiert sich raus, was du willst im Endeffekt. Ja. Und da ist so der Hauptaugenmerk. Gerade auch, wenn du dann deinen eigenen Betrieb hast, dann weißt du, wie du es nicht machst. Wenn du da Sachen gesehen hast, wo du gesagt hast, so, was war denn da bei dem Chef los? Oder, keine Ahnung, wie sieht denn das hier aus? Oder du schiebst irgendwo einen Tisch beiseite und siehst so, ja, wo kommen denn die Spinnweben her? Das sind alles Erfahrungen, dann die negativen Dinge, die prägen halt auch mehr. Sag ich mal, die positiven Dinge, klar, die sind dafür da, dass deine Moral aufrecht bleibt und du da Bock drauf hast die ganze Zeit. Aber man sollte das Negative in meinen Augen dann auch mal gesehen haben.
Auf jeden Fall.
Ja, weil und das ist ja auch für jeden anders. Ja, wenn jetzt einer da 14 Stunden steht oder sowas auf der Arbeit oder sagt, der kommt heim und sagt eine Woche später, boah, das oder was weiß ich, als er mal da gearbeitet hat in irgendeinem Betrieb und sagt, boah, das war das Geilste, weil wir auch so ein Teamgefüge hatten, wir waren alle 14 Stunden da. Und
das kann auch geil sein.
Ja, natürlich, aber das ist jetzt nicht das so, wie ich es mir ausmale. Für mich hat es sich rauskristallisiert, dass ich sage, ja gut, das muss nicht immer sein. Das kann mal sein, wenn Silvester ist oder so Geschichten, ja, oder Veranstaltungen, dann ist das so und dann macht das ja auch Spaß. Aber wenn das so die Regel ist quasi, dann ist das nicht cool.
Klar.
Ja.
Im Endeffekt, wenn du jetzt mit, keine Ahnung, mit 40 an der Rezeption stehst und das jetzt nicht gemacht hättest, solche Erfahrungen zu sammeln, dann denkst du dir so, fuck, hätte ich das mal ausprobiert. Ja. Vielleicht, vielleicht wäre das so cool in einem 5-Sterne-Haus und oh mein Gott, jetzt sitze ich hier und so. Aber jetzt, du hast es hinter dir, du hast es ausprobiert, du weißt es, dass das nicht zu dir passt und dass du dich lieber hier siehst. Und das, wie Julian gesagt hat, die schlechten Erfahrungen sind meistens die wichtigsten, weil daraus kristallisiert sich wirklich raus, was man nicht will. Bei mir war es auch so mit meinen Nebenjobs oder Ferienjobs und sowas. Da konnte ich dann auch klar sagen, wo ich mit mir davor nicht sicher war, ist es doch vielleicht was für mich, ist es das nicht. Ich weiß, dass ich niemals irgendwie wirklich im Service irgendwie arbeiten möchte, dass es einfach nicht mein Gebiet ist, das fühle ich halt einfach nicht. Genauso wie, dass ich nicht in die Industrie möchte und sowas, das ist einfach nicht meins. Und ich glaube, da sollte jeder halt einfach gucken, dass man einfach Erfahrungen macht. Und gerade wenn man so eine Weiterbildung wie wir macht, wir müssen uns ja nicht festlegen. Du musst es ja auch nicht, wenn du einen Minijob hast, den jeden Monat voll machen oder so. Probier einfach rum. Einfach rumprobieren. Im Endeffekt ist es einfach nur ein extra Punkt auf dem Lebenslauf. Klar, sollte da eine gewisse Struktur sein und man sollte dann diese einzelnen Punkte auch genau so machen, wie man es machen sollte und nicht, gefällt mir nicht. Ja, ich kündige, melde mich 3 Wochen krank, nächster Job kommt. Sondern dass man das einfach sagt, okay, ich bewerbe mich jetzt irgendwo für eine Stelle und weiß, ich bin eventuell nur ein halbes Jahr da und dann sammelst du halt so die Erfahrungen. Und ich glaube, gerade für Leute, die halt sehr unschlüssig sind mit ihrer Karriere, die aber jetzt zum Beispiel wissen, dass sie jetzt in der Gastro bleiben wollen, probiert's aus, geht in ein Gasthaus, geht in so einen Betrieb sozusagen wie vom Jan, in so einen Familienbetrieb, geht in ein Kettenhotel, geht ins Fine Dining, geht irgendwie in die Luxushotellerie oder in eine Bar oder sowas. Einfach rumprobieren, weil
ja.
Da, nur dadurch findet man raus, was einem gefällt. Und da kann jemandem noch so oft was erzählen.
Ja,
so, du, wenn du es nicht selber am eigenen Leib erfahren hast, keine Chance, finde ich.
Auf jeden Fall. Und was ich auch viel wichtig finde, wie du gesagt hast, dass du dir Szenarien ausgemalt hast, dass du, wie das sein wird, wenn du das übernimmst, oder auch die Angst, die da ist, ne, dass du den Laden an die Wand fährst.
Korrekt.
Aber es ist auch irgendwo gesund, ne, wenn das mal von der Seite betrachtet, weil wenn es dir scheißegal wäre,
ja,
dann wird es den Karren auch an die Wand fahren.
Ja.
Ja, aber wenn du schon mit dieser, ja, irgendwo Angst in Anführungszeichen hingehst, ja, dann willst du ja das nicht so machen, dass du den Karren an die Wand fährst, ja,
und richtig.
Hängst dich da noch mehr rein und gibst noch mehr Herzblut dafür, dass es weiterläuft, ja, und dass es eventuell oder im Optimalfall sogar noch besser läuft.
Ja, dass man so die Angst, die man hat, so mehr oder weniger in Respekt umwandelt.
Klar, also Angst
an die Sache, ja, damit mit einer Demut dran geht, natürlich. Aber nicht, dass das einen lähmt oder so,
ja,
diese Geschichte. Und das war ja dieser Knackpunkt,
sage
ich mal, dass man irgendwie die Angst hatte, die dann überwiegt und sagt so, nee, wenn ich das nachher auf gut Deutsch verkacke, ja, das, was macht das mit einem? So, deine Eltern machen das, du übernimmst den Laden, du verkackst das. Ich habe einen älteren Bruder, der hat mit dem Laden jetzt nichts am Hut, ja, der macht so sein Ding und ist sehr erfolgreich in dem, was er tut. Und ich stehe dann da und ich will nicht da als schwarzes Schaf oder als Loser nachher dastehen und sowas. Aber es wird nicht passieren. Also ich mache mich da gar nicht mehr bekloppt mit, weil das war auch so ein Stück weit Selbstfindung, diese ganze Gastronomie. Und das kann ich auch jedem nur nahelegen. Das muss gar nicht gastronomisch weitergeführt werden. Wenn du eine Ausbildung machst im Service oder an der Rezeption oder was weiß ich, wo du Gästekontakt, Kundenkontakt hast, du kannst, die Welt steht dir ja quasi offen.
Ja.
Also du kannst, wie schon gesagt, die zwei Mädels, die bei uns waren, die eine ist ins Reisebüro gegangen, die andere in ein Autohaus. Und du hast, ja, also die Schnittstellen, was man eigentlich meint, dass Gastronomie mit einem Autohaus ja nichts am Hut hat. Aber es geht eigentlich nur um diesen Kundenkontakt. Dass du weißt, wie du mit Gästen, / Kunden oder Patienten, ist jetzt mal egal, wo du hingehst, dass du einfach mit Leuten umgehen kannst.
Ja.
Und wie bei meinem Nebenjob, den ich hier am Anfang hatte, als ich auf die Schule kam, dass ich einfach an der Rezeption in der Tierarztpraxis gesessen habe.
Ja,
und das war mega, es war mega die Erfahrung einfach, dass du da sitzt. Und ich habe im Prinzip das gemacht, was ich in der Gastro gemacht habe. Ich habe mit Leuten geredet und habe geguckt, dass die happy sind und sowas. Und das hast du direkt gemerkt, weil die Leute das gar nicht gewohnt waren in dem Sinne, dass du zum Tierarzt kommst und wirst einfach mal im Wartebereich gefragt, ob du ein Glas Wasser haben willst.
Ja.
Und so ein bisschen Smalltalk geführt und sowas. Die Leute, die haben es gefeiert. Das ist ja unüblich. Und seit dem Tag sagt mir auch derjenige, der diese Praxis besitzt, hat auch gesagt, so, das ist halt ein 5-Sterne-Service, den du in der Tierarztpraxis hier bekommst. Und das ist ja so ein, das hebt dich halt hervor.
Klar.
Kunden-Gäste-Kontakt oder mit Patienten, ob du jetzt, ich habe eine Freundin, die mit mir Ausbildung gemacht hat, die ist mittlerweile in die Schönheitschirurgie gegangen und sitzt da an der Rezi und hat sich dann da aber auf dieser Basis von der Gastro so weitergebildet, dass sie da gar keine Berührungspunkte hatte, auch mit den Gästen mit, oder Patienten, wie man es dann da halt nennt, und mit denen ganz anders reden konnte und ist dann mit diesem Sprungbrett hat sie sich da weiter fortgebildet. Mittlerweile macht sie auch Haartransplantationen und so Geschichten. Ja, und ursprünglich hat sie mal Hotelfachfrau gelernt. Ja,
das ist krass. Ja.
Ja, das sind einfach so Sachen.
Ja. Als wir auf dem Food Festival waren und die zwei Tesla-Jungs uns angesprochen hatten, ob wir einen Job brauchen, dass sie auch genau gesagt haben, perfekt dafür, kommt einfach vorbei. Ja.
Also alles, was auch Richtung Vertrieb geht.
Klar,
und so.
Ja, verrückt.
Wenn du was verkaufen kannst, wenn du gut mit den Leuten labern kannst, bist du automatisch schon mittelmäßiger Verkäufer, dann kannst du das noch ausbauen, dass du ein sehr guter Verkäufer wirst.
Ja.
Weil wie oft habe ich an der Rezeption gestanden und irgendwelche Gäste kamen einfach rein und haben gefragt, ja, können Sie mir Ihre Tagungsräume zeigen? Ich suche nach einem Tagungsraum für unsere Firma. Alles klar, zack, zack, gehst ein bisschen rum, laberst ein bisschen mit den Gästen und ja, redest halt drüber, wie toll der Raum ist und der hat die Ausstattung und wir haben den Service und wir hatten, wenn man drüber reden darf, kommt immer drauf an, ja, wir hatten schon die Klienten da, Die waren auch top zufrieden. Sie können auch gerne hier die Bewertung lesen. Das ist halt einfach so ein einfach
nichts verkaufen. Anderes wie ein Autoverkauf.
Genau, es ist nichts anderes, ob du jetzt einen scheiß Tagungsraum verkaufst, ob du ein Auto verkaufst, ob du, keine Ahnung, Kosmetikprodukte verkaufst. Es ist im Endeffekt egal, aber du hast diese Basis und meiner Meinung nach kriegst du diese Basis nicht so gut wie in der Hotellerie oder Gastronomie eben hin, weil im Restaurant verkaufst du ein Stück Fleisch und sowas, selbst wenn du Refa machst oder sowas, das muss ja nicht Hotel sein, du hast einfach eine kranke Basis und ich würde es mir nicht anders wünschen, irgendwie, wenn ich in die Vergangenheit reisen würde, ich würde es genauso wieder machen, weil was für Skills man dadurch bekommt, das ist einfach, ja.
Ja, das mit der Vergangenheit, das müsste ich bei mir früher ansetzen. Da müsste ich in der Schule schon mal ein bisschen ranklotzen.
Ja, okay. Ja. Ja. Aber im Endeffekt, ich war auch kein Top-Schüler damals. So. Es hat funktioniert.
Davon mal abgesehen.
War und ich bin. Ich habe in 12 Jahren Realschule gemacht. So, was soll ich sagen?
Echt?
12?
Ja.
Ich bin ja auch kleben geblieben, aber...
Ich zweimal.
Ich habe... Wie war das? Hä? Warte mal, ich habe die siebte, glaube ich. Ich habe die siebte zweimal gemacht, war Realschule. Und dann aber nach der neunten aufgehört, Realschule, sprich mit meinem Hauptschulabschluss. So habe ich aufgehört. Und dann bin ich direkt von da in die Kochlehre rein. Und das war 2006. Und da war das aber auch alles noch ein bisschen anders als heute, so mit Ausbildung.
Ja, was würdest du sagen, so, was sich jetzt unterscheidet zu den jetzigen Ausbildungen und in Anführungszeichen damals?
Ja. Also ich habe, ich weiß gar nicht, wann ich meinen Ausbilder jetzt gemacht habe. Das war auch so 2016, glaube ich. 2016 habe ich den Ausbilder gemacht. Und da hast du ja dann schon wieder Dinge gehört, wo du gesagt hast, so, das höre ich jetzt das erste Mal, so, wenn ich in meine Ausbildung denke. Das ist schon, ich habe Koch in 3 Betrieben gelernt. Aufgrund der Tatsache, dass ich nach einem Jahr im ersten Betrieb schon einen Aufhebungsvertrag gekriegt habe, weil alle Azubis gehen mussten, weil der Betrieb nicht so... kompatibel war, was Ausbildung angeht. Also die haben das immer schon gemacht und bei mir war dann so viel erreicht, was die Ausbildung angeht, sage ich jetzt einfach mal, was nicht okay war im Sinne von Arbeitszeiten in einem gewissen Alter, was Jugendschutzgesetz angeht und sowas, da wurde halt einfach gar nicht drauf geachtet. So, du hast es halt gemacht. Du warst froh darüber, dass du deine Lehrstelle hattest. So, aber dann sind da auch Dinge passiert, die ich nicht weiter ausführe, weswegen du dann quasi einen Aufhebungsvertrag kriegst. Da war ich im zweiten Betrieb gelandet. Da hast du auch nur malocht und rangeschafft und wurdest permanent der Ton in der Küche. Das kannst du heute keinem erzählen. So wie du teilweise rund gemacht wurdest oder angeschrien, und das war ja nicht nur ich, weil ich jetzt irgendwie der Vollversager bin, so, das hast du halt bei allen mitgekriegt, ja, und dann, das hat, klar, in der, ich sag mal, mit den anderen sehr zusammengeschweißt, einfach mit deinen Mitauszubildenden, so, weil du hast halt, jeder hat halt diese Geschichte abgekriegt und wusste, wie es ist, wenn dein Chef dich rund macht und du kommst gerade aus der Schule, du bist Schule gewohnt, so, kein Lehrer wagt es in Anführungsstrichen, dich irgendwie blöd anzumachen. So. Ja. Und dann kommst du in diese Kochlehre rein, wo dann auf einmal nicht mehr deine Eltern hinten dran stehen oder irgendwas und dein Chef lässt es halt an dir raus oder sowas. Und das ist schon heftige Sachen erlebt. Also da sind schon die ein oder anderen Pfannen geflogen. Oder bestes Beispiel auch, ich war das so Richtung Putzen gegangen, Abendservice, keine Ahnung, wie viel Uhr das war, weiß nicht mehr, ist schon ewig her. Und ich mache halt diese Aufschnittmaschine sauber, die in der Küche steht, und schneide mir so wirklich so eine richtige Scheibe von der Hand ab.
Oh.
Und das war halt absolut nicht geil. Und es ist, war, ja, auf jeden Fall ist es eigentlich der nächste Move, ja. Du machst einen Verband drum oder wirst von irgendjemandem mal drauf angesprochen, so nach dem Motto, ja, können wir dir helfen oder musst du vielleicht ins Krankenhaus genäht werden oder so. Und der einzige Spruch, der da vom Chef kam, war, ja, sag mal, ist die Hand noch dran? Ja, dann kannst du auch mit putzen. Du brauchst dich hier gar nicht so zu drücken. So nach dem Motto, ich hätte es mit Absicht gemacht, dass ich jetzt nicht mit putzen will. Und das sind so die Sachen. Wenn du das heute jemandem sagst, gerade mit der jetzigen Generation, die da ausgebildet wird, wenn sie überhaupt noch kommen, ja, was so ein bisschen den Ansporn da angeht, das sind halt zwei Welten.
Ja.
So, und auch dieses keine Ahnung, nah am Wasser gebaut sein und so. Ich weiß nicht, wie oft ich hätte heulen können, ja. Aber du hast das heute, dann vergreifst du dich irgendwie im Ton und dann siehst du deinen Auszubildenden da stehen und der versteht es dann auch falsch oder es sind ja stressige Situationen manchmal, wenn du im Service bist und hast dann gerade nicht die Zeit, jetzt dahin zu gehen und sagen, ja, komm mal her, ich zeige dir jetzt nochmal, wie das geht und da sich eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, sondern dann ist der Ton halt ein bisschen härter, einfach, ja? Aber das ist ja gar nicht wertend gemeint oder beleidigend oder persönlich, ja. Dass du jetzt den Azubi, der vor dir steht, dass du ihn hasst, sondern du willst halt einfach nur gerade, dass die Arbeit gemacht wird und da kann man später immer nochmal drüber reden.
Ja, klar.
Und da wäre man trotzdem, glaube ich, teilweise froh, wenn du dann Leute findest, die diese Ausbildung machen, die nicht sofort die Flinte da ins Korn werfen und aufgeben an total banalen Sachen, wie wenn du da im Service angeschrien wirst, jetzt sieh zu, dass das Essen an den Tisch kommt, die anderen essen schon so, da fehlen noch 3 Teller oder wie, du kannst keine 3 Teller tragen, dann kannst du nicht im Service erklären, wie das geht, wenn jemand schon ein Jahr da bei dir arbeitet, so Geschichten, ja, denkt man, seit wann tragen wir denn 2 Teller raus, natürlich macht halt keinen Sinn, so Sachen. Aber da sind auch Dinge passiert, wie gesagt, in der Ausbildung. Das ist Storytime. Es war so ein Aussiedlerhof, wo ich mein erstes Layer dann gemacht habe. Also es war Bauernhof noch mit dran und das war überhaupt keine Frage. Also du, natürlich hast du mit Heu gemacht und natürlich hast du nach der Arbeit, was du eigentlich gar nicht darfst, deswegen ich sag ja nicht, wo es war. Aber du hast halt wir hatten so blaue Eimer in der Küche und da ist dann halt so alles an Biomüll reingeflogen, ja. Und dem Schwein ist das relativ egal, aber gesetzlich gesehen darfst du das nicht verfüttern. Deine Küchenabfälle darfst du jetzt nicht in den Stall bringen und da in diesen Druck reinkippen, dass die das einfach weginhalieren. Aber glaubst mir, Schwein ist es so richtig egal, was da drin ist, so die essen alles. So.
Die würden auch sich selber essen.
Ja, zur Not, du kannst da auch Menschen verschwinden lassen. Wenn
ja, das habe ich auch in so Krimi-Stories gehört. Ja, also der beste Weg, eine Leiche verschwinden zu lassen, einfach in den Schweinestall zu werfen.
Genau, und da, wie gesagt, du hast dann die Dinger, die waren einfach selbstverständlich. Ja. Du bist dann da hingegangen und da gab es noch so ein Seniorchef, so, der war zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, war der, glaube ich, 87, 88, also der war so richtig altes Eisen, Junge. Und ich meine, von meiner Statur her gesehen, ja, ich habe schon große Hände, ja, aber dieser Mann, ich weiß nicht, so, der hat auch keine Schippe mehr gebraucht und so, das waren einfach, das waren Baumstämme, so, du weißt, so, der hat alles sein Leben lang einen Krieg erlebt und alles, ja, da war der Ton halt so und diesen Mann konntest du nicht glücklich erleben, das ging einfach nicht. Und dann sind da so ganz, ganz verrückte Sachen in dem Betrieb auch passiert. So, dann hat er immer auch, ich weiß nicht, ob das altersbedingt war, aber der hat sich dann auch so Punkte teilweise gesucht, glaube ich. Das war so dem seine Bucketlist, aber für täglich gesehen. So einmal täglich muss irgendein Azubi herhalten für seine Schreiereien. Und also da ging es schon richtig rund. So, wer hat im Stall das Licht angelassen und wir haben sogar teilweise Videoaufnahmen im Handy gemacht, ja, dass wir das Licht ausmachen, sind dann raus und wir waren zu dritt in der Küche, in der Ausbildung und da wurden wirklich so aufeinander aufgepasst mit dem Mit-Azubis, ja, und der kam am nächsten Tag trotzdem und meinte so, das Licht war an und so, du hast
also, nee, wir haben das Video hier,
komm. Ja, genau, und sind dann halt zum richtigen Chef, also er war ja dann Seniorchef quasi, aber sein Sohn, der dann auch schon 60 war, so, das war einfach der Inhaber. Und du sagst ihm so, hier so und so und ich weiß nicht, was ihr Vater da die ganze Zeit von uns will, ja, das geht halt die ganze Zeit so, du kriegst mal einen Schlüssel in den Rücken geschmissen, weil du nicht schnell genug aus dem Magazin raus warst, weil er gerade irgendeine Dose gesucht hat mit irgendwelchen Birnen und so richtig, richtig lustige Sachen im Nachhinein betrachtet. In dem Zeitpunkt, wo ich da war, ich war 16, ja, du kommst, wie gesagt, aus der Schule, hast nichts anderes erlebt außer Schule und mal irgendwie Inventur gemacht, so als Ferienjob oder so Geschichten und kommst dann in so einen Betrieb, ja, wo dann der Seniorchef da teilweise steht, der auch auf die Jagd noch gegangen ist und hat dann dementsprechend auch, du weißt, irgendwo hat er eine Wumme rumliegen, ja.
Wenn er durchdreht, die Gefahr ist da.
Wenn er durchdreht, flüchte, ja. Und das sind einfach so die Sachen. Im Nachhinein ist es mega lustig, aber das kannst du heute eigentlich nicht mehr bringen.
Ja, nee.
Ja.
Ah, ich sag, theoretisch konnte es damals auch schon nicht bringen.
Nein,
dort wurde es halt geduldet.
Ja, du hast es halt auch einfach nicht, du bist nicht jetzt zu irgendeiner IHK gestapft und hast gesagt, hier so und so sieht's aus. Wobei man sagen muss, da ist halt wirklich ein Fall eingetreten, was dann zur IHK gewandert ist. Weil wir sind dann auch nachts runter und mussten dann den Restmüll, also Azubis haben immer noch aufgeräumt, geputzt und dann den Müll weggebracht. Ja. Und dann bist du irgendwann an diese riesen Mülltonne drangetreten und hast halt aufgemacht und dir kommen dann so 5 Katzenbabys entgegen.
Ja.
Weil der Seniorchef dachte, er ist halt ein Bauernhof, er entsorgt die halt einfach gerade da. So.
Jo.
Da sind genug, ja Mann. Und da sind genug. Und du stehst da als 16-Jähriger, ich muss das nochmal wiederholen, der gerade aus der Schule raus ist.
Ach.
Und hast mit Sachen einfach nichts am Hut, wo du dachtest, so, du bist doch nur der kleine Jan, du willst doch hier deine Ausbildung machen als Koch, so, was passiert denn hier? Und das war halt so eine Lebensschule einfach.
Ja.
Ja, du hast mitgekriegt, was teilweise da abgeht, so. Und das sind einfach, ja, und das war so der ausschlaggebende Punkt, also diese Aktion dann auch, dass das mehrere Leute dann mitgekriegt haben, dass der Seniorchef da die Katzen in der Mülltonne entsorgen wollte. Und dann ist das dann bis zur IHK hochgewandert und dann haben die den Betrieb unter die Lupe genommen, aufgrund der Tatsache, und haben dann direkt, da kam jemand vorbei, der hat sich den ersten Tag angeguckt, hat unsere Umkleide gesehen, wo sich die Azubis umziehen mussten, und hat dann direkt gesagt, nee, geht nicht. So, das, wir wurden dann alle erstmal in Urlaub geschickt und ja, danach hieß es, ihr dürft nicht mehr ausbilden. Mittlerweile dürfen sie es wieder, das hat auch der Sohn jetzt von dem übernommen. Aber das waren so Sachen.
Ja klar, die haben sie jetzt wahrscheinlich auch weiterentwickelt, aber ja. Alter Schwede.
Das zweiter Betrieb, auch überragend. Da habe ich bei einem Fernsehkoch damals, nenne ja keinen Namen, dann ist das glaube ich nicht so schlimm. Wenn man Kochduell kennt, noch von früher, von Vox, da habe ich bei jemand gearbeitet. Ja, das war auch, ich weiß gar nicht, das, ich glaube nur 4 Monate oder so. Weil ich bin dann ständig nach den ersten 2 Monaten, da war alles cool, dritter Monat, kein Geld mehr bekommen. So, ja, keine Ahnung, ich hinterfrage es auch gar nicht. So, und dann bin ich halt zu meinen Eltern und sage, hier, Papa, kannst du mir Geld leihen oder so? Hier ist irgendwie, was weiß ich, das Dorffest oder sowas, wieder keine Kohle. Und dann fragt er nach der dritten Woche irgendwie so, ey, was kommst du die ganze Zeit Geld holen, so kriegst du nichts auf der Arbeit. Und dann habe ich das halt so erzählt und dann ja, war ich zu dem Zeitpunkt 17 und konnte immer noch nicht so für mich selbst reden. Also ja. Ich wäre da jetzt nicht hingegangen, hätte auf den Tisch gehauen und hätte Tacheles geredet, ja, mit 17. Ich war dann noch komplett Kind. Und dann hat das mein Vater halt übernommen. Der ist da hoch und dann kannten die sich auch noch persönlich, ja, so von früher auch. Und ja, dann hat mein Vater dem halt mal kurz erklärt, so nicht. Und ja, wurde dann ins Auto gesetzt und dann direkt quasi in den nächsten Betrieb und dann gesagt, hier, die Situation sieht so und so aus. Und durch die Berufsschule kannte ich dann Leute von anderen Betrieben natürlich und habe da dann zum Glück dann auch noch direkt die Ausbildung weitergemacht. Also das mit dem Abbruch war keine Option. Aber wie gesagt, so viel Pech muss man erstmal haben, dass man in dem einen Betrieb da so einen Abbruch hat,
ja.
In dem zweiten Betrieb dann diese Geschichte erlebt. So, aber das im Endeffekt hast du daraus gelernt. Ja, also das ist jetzt nichts, was so gravierend ist, dass ich jetzt irgendwie ein scheiß Koch bin, sondern das hat einfach nur was mit so einer Lebensschule zu tun.
Ja klar, erklär das mal dem dritten Betrieb, warum du zweimal den Betrieb wechselst, genau, so, weil da kriegt jeder neue Arbeitgeber Angst.
Und da bin ich dann in den Betrieb rein, das war schon krass. Wir waren viele Azubis, war ein großer Betrieb. Ich glaube, wir waren insgesamt 26 Azubis und das war schon cool, weil, wie gesagt, manche Geschichten dann einfach zusammengeschweißt haben, aber das war alles nicht rechtens so mit IHK-Standard und so. Du darfst so und so viele Stunden arbeiten, so und so viele Ruhepausen musst du haben, das Geld musst du haben und so diese ganzen Geschichten, das hat halt alles gar nicht so gepasst. Aber im Endeffekt war man trotzdem froh, weil da bis heute eigentlich auch noch Freundschaft besteht, so, weil da muss jeder durch in dem Haus. Ja, du warst nicht der Sonderfall, dass die dich da gemobbt haben oder so Sachen, sondern das war halt einfach so. Und die waren da war immer Not am Mann einfach. Die haben so viel Veranstaltungen, so viel Betrieb gehabt, dass du da im dritten Lehrjahr spätestens deinen Posten allein im Griff haben musstest oder mit einem anderen Azubi noch, dass das funktioniert. Ja, du konntest nicht einfach dahin gehen. Das war die beste Situation. Das weiß ich, als wäre es gestern gewesen. Da komme ich dann aus dem zweiten Kochbetrieb raus, wo ich immer noch nicht wirklich am Herd gestanden habe. Ich habe da immer nur auf dem Gartmarsch gestanden. Ich habe da kalte Küche gemacht, so Vorbereitungssachen und so Sachen, ja. Und dann komme ich in diesen dritten Betrieb, wo du deinen Posten alleine haben musst. Und dann stehst du da und dann haben die da Champagner-Schoten auf der Karte gehabt. Und das waren dann Zuckerschoten. noch nie gemacht, ja. Und ich stehe da und mein Mitjazubi gerade nicht ansprechbar. Alle anderen Posten komplett am Rennen gewesen. So. Ich habe nicht gefragt, ja. Ich frage mich nicht, was ich da in diese Pfanne geschmissen habe. Ich habe da irgendwie mit Zucker karamellisiert, mit Champagner abgelöscht, die Zuckerschoten rein. Ja, ich probiere das. Und ich war noch nicht lange da. Und es hat so gar nicht geschmeckt, ja. Aber du kannst nicht wenn alle im Scheiß sind, wie man ja in der Gastro so schön sagt, da hingehen und sagen, ja, hier, wie wurde das jetzt nochmal so genau gemacht? So, keine Ahnung, das wurde angerichtet, so, du hast das alles dann vorne zum Küchenchef gegeben, der hat das dann alles nur noch angerichtet, ja. Und er hat da auch nicht probiert, so, dann schäppt er das da so drauf und es kommt zurück und du hast schon einen halben Nervenzusammenbruch und stehst da in der Küche und denkst so, oh, oh.
Jetzt geht's los.
Da ist gleich aber, ja, und das Ende vom Lied war, der Service kam rein und er hätte noch nie so gute Zuckerschoten gegessen. Und ich stehe da und denke so, Junge, der hat anscheinend noch keine anderen Zuckerschoten gegessen. Aber das war es definitiv nicht. Was ich da gekocht habe, Digga, war grenzwertig. Aber so Sachen, das ist halt mega. Storytime, da kannst du so viel erzählen. Da gibt's so viel Gäste. Das ist manchmal wirklich ein Highlight, das meinst du noch nicht so. Aber wir hatten teilweise, ihr kennt doch auch bestimmt diese Blätterteigstangen mit so ein bisschen Sesam gestreut, was du dann hatten wir für irgendeine Suppe, weiß ich noch. Und da war dann halt weißer und schwarzer Sesam drauf. Ja, und das war so halb-halb, also damit die Stange halt einfach besser aussah. Ja, und dann kommt das zurück und irgendwann stand der Gast in der Küche. Und ob wir sollen ihn aufhören zu verarschen, es gibt keinen schwarzen Sesam, es wäre total verbrannt, sie wäre vom Fach. Ja. Und so sagen, und du stehst da und hast so die Packung in der Hand, wo schwarzer Sesam draufsteht und denkst so, ja gut, dann gibt's den halt nicht. Ja, und zu dem Zeitpunkt war das halt auch wirklich so, die Gäste wurden teilweise vom Service in die Küche geführt, wenn sie da irgendwie Kritik äußern wollten, weil das sollte so, ich weiß nicht, wer sich dabei was gedacht hat, aber gerade in dem Betrieb, wenn du zwei Ausgelernte und irgendwie sechs Azubis in der Küche stehen hast, da würde ich jetzt nicht ausgerechnet Gäste mit in die Küche führen.
Schwierig.
Ja, und das sieht nicht so professionell dann auch aus, ja. Das
sieht doch kein Gast, ob du jetzt Azubi bist. Vor allem bei dir nicht.
Ja gut, aber wenn du Ahnung hast. Gut,
wenn er Kinder da stehen sieht, ja.
Ja, genau. Ja, und wir waren auch alle sehr jung, muss man mal an der Stelle sagen. Und das ist, da gibt es so unendlich viele Geschichten.
Ich hasse es, wenn Gäste denken, sie sagen, wie sie sind vom Fach, sie wüssten alles besser und sowas. Wirklich, da könnte ich kotzen. Wir hatten es einmal noch in meinem alten Betrieb. Das weiß ich noch, ich war in der Rezeption alleine am Abend und ich merke irgendwie so richtig die Unruhe. Wir hatten halt immer so eine Art Stammtisch sozusagen von der Firma, die halt immer bei uns war.
Ja. In Heidelberg jetzt, oder?
Nee, in Villingen. Und dann saßen die am Tisch, haben gegessen, wie jede Woche. Die waren jede Woche da. Die haben, auch klar, irgendwann ist die Karte halt, klar, man hat auch versucht, ein bisschen Variation reinzubringen. Irgendwann essen die immer das Gleiche. Die kannten die Gerichte. Und es war klar, dass bei dem einen Gericht Thymian dabei ist. Und das halt dann, das wird halt mit Thymian angebraten. Und dann wird nochmal Thymian sozusagen als Deko noch mit drauf gemacht. Ja, ich war in der Rezeption auf einmal richtig die Unruhe am Tisch. Und ich so, was ist denn jetzt los? Aber ja, die scheinen es im Griff zu haben. Ich gehe jetzt nicht rüber, habe jetzt Check-ins und so. Und dann kommt die Auszubildende von drüben rüber und sagt so, ja, Tim, kannst du mal kurz mit dem Gast reden? Da wurde anscheinend ein Nagel im Essen gefunden. Und ich so, was? Ja, der sagt, da wäre ein rostiger Nagel in seinem Essen gewesen. Und ich so,
auf Thymian.
Ich so, okay. Und ich so, ja, okay, weißt du, ich höre mir das an. Ich möchte, weißt du, so korrekt wie ich bin. Also der
kann
Gast
soll mir sagen. Ja, klar. Du gehst ja erstmal immer davon aus. Du gehst ja nicht davon aus, dass der Gast irgendeinen Quatsch erzählt.
Ja, irgendwas muss da ja sein. Also ja, er bildet sich den nicht ein. Irgendwas ist da. Wahrscheinlich kein rostiger Nagel, aber irgendwas ist da. So. Dann gehe ich halt rüber. Ich kannte ihn halt beim Namen, weil es eben Stammgast auch war. Und ich so, ja, Herr, so und so. Was ist denn los? Ja, ist er hier immer und in der letzten Zeit hat er die Qualität abgenommen. So, auf einmal, ja, hat die Qualität abgenommen. Aber es gibt überall Restaurants, aber du kommst trotzdem zu uns. Aber die Qualität hat er sowieso abgenommen in den letzten Wochen und so. Und heute hat er den Vogel abgeschossen. Da war ein rostiger Nagel im Essen. Er hat das jetzt auch zurückgeben lassen. Er hat ein Foto davon gemacht und so. Und ich so, okay, ich bin runter zum Küchenchef. Und dann habe ich das versucht, so ein bisschen zu schlichten. Habe das Foto von ihm halt gehabt auch. Und ja, im Endeffekt war es einfach nur, dass von diesem
fucking Thymian-Stängel einfach noch eine, okay, es war ein bisschen zu dick, der war schon jetzt so ein bisschen dicker halt einfach. Und der Koch hat aus Versehen einen Teil von diesem, wo er zum Anbraten benutzt hat, diesen Thymian-Stängel, war halt als Deko nebendran. Es sah jetzt nicht scheiße aus, klar, es war ein kleiner Fehler, so, man nimmt dann schon eher frischere Sachen, okay, aber...
Passiert.
Ja, es passiert, es lag nebendran, es war ganz klar Deko, keiner ist da und isst jetzt da in seinen Schnitzel und schneidet sich die Thymianblätter noch zurecht oder sowas, so, das ist Deko, es liegt da einfach, akzeptier es. Ja. Und dann hatte er wirklich gedacht, ja, und dann hat er noch irgendwas in den Mund genommen mit, ja, das wäre ein Versuch gewesen, ihn zu verletzen und sowas, und dann ging es in diese lächerliche Phase, als er dann irgendwann gemerkt hat, so, okay, jetzt wird's lächerlich, er muss sich noch versuchen, irgendwie rauszureden, und seine Kollegen saßen einfach nur so stocksteif da und haben so...
Ja, denen war es dann peinlich.
Ja, dem war es übelst peinlich, wow. Du hast den angesehen und er macht eine Szene, und das war, weißt du, er wollte einfach laut sein, weißt du, diese Leute, die extra laut reden, damit alle mitbekommen, dass selbst die im Zimmer ganz hinten das noch hören, rumgeschrien. Ja. Und ja, dann ist es richtig eskaliert, und dann irgendwann hat das dann mehr oder weniger eingesehen, aber hat es dann totgeschwiegen so. Dann kam der Koch auch hoch und hat gesagt, so, hier, ich habe das jetzt extra, der Teller war noch nicht im Abwasch, hier, das wurde noch nicht abgewaschen, das war der Stängel, das Foto daneben gehalten, ja, klare Sache, das war der, hat der Koch sich entschuldigt, mein Fehler, ich hätte das wegschmeißen sollen, das ist aber noch trotzdem als Deko dazu geraten, aber das wäre sowieso nicht zum Verzehr sozusagen da gewesen. Ja. Er hat sich entschuldigt natürlich, und dann, ja, dann ist in Ordnung, ja, alles gut. Weißt, und dann hat er sich noch so als Sieger gefühlt, ich denke mir so, Leute, wirklich.
Aber genau das, das ist auch eine richtig nice Story, da musste ich so, also das ist, ich habe in dem Moment, ist mir alles aus dem Gesicht gefallen, und es haben dann, weil ich zu spontan auch reagiert habe auf die Sache, dass sich Gäste drumherum kaputt gelacht haben, und zwar haben wir bei meinen Eltern, wir haben Bachforelle Müllerin auf der Karte, das heißt, da war die Forelle angebraten in der Pfanne, und mein Vater macht immer da noch Dill rein, Zitrone und halt Zitronengras. Ja, also er brät das mit dem Zitronengras an und lässt das dann noch da drin. So, und das ist hier, also in der Regel, es ist noch nicht passiert, dass Gäste auf die Idee kamen, das Gras zu essen, das Zitronengras. Das ist ja quasi so ein, wie so ein Holzstock. Ja, und ich räume halt im Biergarten den Tisch ab, also ich heb aus und frage, hat alles geschmeckt? Und der Gast hat alles in die Höhe gelobt. Also es wäre die beste Bachforelle, die er je gegessen hat. Und auch die Idee mit dem Spargel da drin, vorzüglich. Und er isst den auch gerne al dente. Und, ich war so... Was? Ja,
Spargel mit Zitronengras.
Ich sag nichts, ich werde das gar nicht. Ui. Aber ich habe wirklich, ich war so fertig in dem Moment, dass ich diesen Teller auf der Hand hatte, und es saß halt alles voll und ich war schon gut am Rennen. Und ich sag, also wirklich, ich weiß nicht mehr genau, wie ich es gesagt habe. Also es war aber schon so sinngemäß, so nach dem Motto, Digga, was für Spargel, das ist Zitronengras. Und im Endeffekt wollte ich den Gast jetzt nicht so bloßstellen, ja. Aber es war, drumherum hat alles gelacht. Und ja, da war auch, wo ich gedacht habe, so, ja, so professionell war das jetzt nicht, Jan. Aber, also ich konnte nicht anders. Es war, in dem Moment war es einfach diese Situationskomik einfach, dass er diesen ganzen Stiel Zitronengras gegessen hat und dann, also der Spargel da drin, hervorragend.
Oh Gott.
Und, aber wie er es auch gesagt hat, das war so richtig so Feinschmecker. Der Mann hatte auch so einen Seidenschal an und so. Und ich habe gedacht, Junge. Dann,
auch vom Fach, oder?
Ja, das sind, aber ich werde das ja nicht. Ich meine, wenn es geschmeckt hat und so, er hat es gelobt und es war der Hammer. Also das sind so Szenen, die vergisst du dann noch nicht. Und das, wo hast du das, in welchem Job? Ich war halt komplett baff, und ich komme halt auch in die Küche und sag so, weil normal hast du halt die Reste auf diesem Krätenteller liegen und da legen die Leute dann auch das Zitronengras drauf. Ja, und da waren halt wirklich nur noch die Kräten. Und mein Vater sagt, was, hat er das Gras mitgenommen? Hat er, ob er das eingesteckt hat, so nach dem Motto, ich so, nee, Digga, der hat das gegessen. Und das sind halt so Szenen, weißt du, da lachst halt erstmal 10 Minuten drüber und kommst gar nicht mehr klar. Ja, aber das sind so Sachen, das ist, und das sowas, das sind keine Einzelfälle, da passieren öfter mal so Dinger.
Ja, aber ist doch schön.
Ist mega.
Ja, also sowas versüßt dir doch auch total den Alltag,
es
oder?
Es ist mega. Und es hat im Endeffekt der ganze Biergarten gefeiert. Jetzt weiß ich nicht, wie er sich dabei gefühlt hat, aber wenn man es mit Humor sieht, ich meine, kann ja mal passieren.
Ja, safe. Ja,
also der Spargel, hervorragend.
Ja, liebe Leute, habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen, was ihr hier noch mit den Leuten teilen wollt?
Nö, also es hat sehr viel Spaß gemacht.
Auf jeden Fall, war echt wieder richtig, richtig nice. Ich
glaub, das war die lustigste Folge bis jetzt. Ohne Witz,
ja. Nicht, dass die anderen nicht lustig waren, aber ja, die Stammtischfolgen haben halt so einen anderen Vibe halt einfach. Und ich finde, also wie gesagt, nicht, dass diese Interviewfolgen irgendwie schlechter sind, aber es ist halt einfach so auch, ja, erfrischend halt einfach. Und ich glaube auch für die Zuhörer ist es eigentlich ganz geil, dass man einfach so ein bisschen lockerer spricht. Klar, wir haben Gäste bei uns, da werden Worte wie Digger, Alter, Fuck und sowas werden dann halt nicht gebraucht, aber das ist ja auch voll in Ordnung. So, wir verstellen uns ja nicht, das ist ja einfach, das ist dann halt einfach so. Und deswegen finde ich solche Folgen halt auch einfach ein bisschen, ja, natürlicher. Deswegen heißen sie auch Stammtischfolgen.
Das gleiche wie mit 3 Sterne und 5 Sterne.
Ja, genau. Da
sind wir wieder bei der Anzug-Thematik.
Ja.
Genau das.
Ja, wirklich so. Ja. Deswegen finde ich richtig geil. Auf jeden Fall danke, Jan, dass du dir Zeit genommen hast,
gerne.
Dass du mitmachen.
Gerne, es hat mega Spaß gemacht. Ja. Also wir können das gerne öfter machen. Und falls jemand bei diesem Podcast eingeschlafen ist, da ich schon öfter nachgesagt gekriegt habe, dass ich die perfekte Podcast-Stimme habe,
Freunde. Definitiv.
Wenn jemand einschläft oder so oder Einschlafhilfen braucht, dann eine PN.
Genau. 10 Euro pro Minute. Und,
das Geschäftsmodell, da kümmert sich dann der Tim drum.
Genau, bald gibt es eine Seite auf Fiverr. Dann machen wir eigenes Product Placement hier bei Check-In aufgetischt. Nicht Spaß.
Super.
Aber ja, auf jeden Fall vielen Dank. Julian, das letzte Wort hast du. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ich verabschiede mich. Haut rein.
Vielen Dank auch von meiner Seite, Jan. Tim, war klasse. Ich hoffe, ihr hattet alle einen Mehrwert aus der Folge und euch hat es gefallen. Ja, in diesem Sinne.
Haut rein.
Dann bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Hat Spaß gemacht.
Adios.